Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Moritz Küpper im Studio einen guten Abend. Zum Ende eines Tages, an dem vor allem über die Kriminalität hierzulande, die Kriminalitätsstatistik diskutiert wurde, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD heute vorgestellt hat. Ergebnis: Die Zahl der Straftaten ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, besonders unter Migranten.
Hier gilt für mich ohne Wenn und Aber null Toleranz. Null Toleranz bedeutet konsequentes Durchgreifen der Polizei und Null Toleranz bedeutet schnelle Verfahren, konsequente Verurteilung und spürbare Strafen.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser zur Kriminalitätsstatistik, gleich unser erstes Thema. Deutschland wird verklagt vor dem Internationalen Gerichtshof von Nicaragua wegen Beihilfe zum Völkermord. So der Vorwurf. Wir berichten und sprechen darüber mit dem Völkerrechtler Stefan Talmohn. Das Bundesverfassungsgericht hat seine Rechtsprechung im Bereich des Familienrechts bei den Vätern maßgeblich geändert. Und vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde heute klargestellt, Klimaschutz ist eine Menschenrechtsfrage und kann vor Gericht eingeklagt werden. Auch das ein Thema hier in dieser Sendung, zu deren Abschluss wir noch wie immer in die Zeitungen von morgen schauen, zur Presseschau. Zu Beginn aber der Blick, wie gesagt, auf die Kriminalstatistik hierzulande. Sie war ja gestern, heute schon Thema in vielen Zeitungen. Einiges ist durchgesickert. Doch offiziell wurde das Ganze erst heute präsentiert. Durch die Bundesinnenministerin, durch Nancy Faeser. Aus Berlin, Ann-Kathrin Büsker.
5,9 Millionen Straftaten. So viele wurden im letzten Jahr bei den Polizeibehörden registriert. Ein deutlicher Anstieg, auch im Vergleich zu Zeiten vor der Corona-Pandemie. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, zeigte sich bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik alarmiert.
Überhaupt nicht hinnehmbar ist aus meiner Sicht der Anstieg der Gewaltkriminalität. Hier verzeichnen wir eine Zunahme der Fälle von 8,6% auf über 214.000 Straftaten.
Zwar sei auch die Aufklärungsquote gestiegen, dies sei angesichts der gestiegenen Tatzahlen aber allenfalls ein schwacher Trost. Eine weitere Auffälligkeit der Statistik, eine deutliche Zunahme der Jugendkriminalität, so Holger Mönig, Präsident des Bundeskriminalamtes.
Es gab einen starken Anstieg bei den Tatverdächtigen in den Altersgruppen der Kinder um 12% und der Jugendlichen um knapp 10%.
Sowohl der BKA-Chef als auch die Innenministerin sehen hier Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Gerade für Jüngere bedeutet die Einschränkung enorme Belastungen. Keine Schule, kein Sport, kein Alltag mit Freunden. Auch deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt aus der Pandemie weitere Lehren zu ziehen.
Das BKA macht insgesamt verschiedene Faktoren für die Zunahme der Straf- und Gewalttaten aus. So spiele laut BKA-Chef Münch auch die wirtschaftliche Gemengelage eine Rolle.
Erstmals seit Jahren wurde 2022 und auch in weiten Teilen des letzten Jahres die Inflation in der Bevölkerung als wesentliches Problem wahrgenommen. Und das korreliert beispielsweise sehr stark mit der Zahl der Gewaltdelikte. Je mehr Menschen wirtschaftlichen Druck wahrnehmen, desto höher sind also tendenziell auch die Fall- bzw. tatverdächtigen Zahlen.
Hier sehe man aktuell einen Rückgang des Problems. Schon im Vorfeld der heutigen Pressekonferenz war intensiv über einen weiteren Aspekt der Kriminalstatistik diskutiert worden: die Zunahme von Tatverdächtigen ohne deutschen Pass. Am Wochenende hatte es entsprechende Medienberichte gegeben. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen, Vorsitzender der Innenministerkonferenz, sagte dazu heute in der gemeinsamen Pressekonferenz:
Mehr als 41% derjenigen, die im vergangenen Jahr einer Straftat verdächtigt wurden, haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. In der Bevölkerung liegt der Ausländeranteil aber nur bei rund 15%. Das ist eine Tatsache, mit der wir uns als Politik auseinandersetzen müssen und auf den die Bevölkerung auch zu Recht Antworten erwartet.
Stübgen leitet daraus, ebenso wie andere Unionspolitiker, konkrete Forderungen für die deutsche Migrationspolitik ab. Aus seiner Sicht
müssen wir uns in Deutschland endlich ehrlich machen, dass es Leistungsgrenzen unserer Integrationsbemühungen und Integrationserfolge gibt. Das beste Mittel gegen Kriminalität von Zuwanderern ist eine gelungene Integration.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte mit Blick auf diese Zahlen:
Auch hier gilt der Grundsatz Null Toleranz. Das bedeutet bei ausländischen Tätern neben den unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen auch, dass sie Deutschland deutlich schneller verlassen müssen, als es bisher der Fall war. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen.
Der Bund habe dafür die rechtlichen Grundlagen geschaffen. Es brauche jedoch mehr Rückführungsabkommen und weitere sichere Herkunftsstaaten, so die Forderung von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen.
Ann-Kathrin Büsker berichtete, und damit kommen wir zu einer Reihe von Gerichtsverfahren und Urteilen, national wie international, die heute für Schlagzeilen gesorgt haben und das Leben vieler Menschen ändern könnte. Fangen wir an in Karlsruhe, wo das Bundesverfassungsgericht heute seine Rechtsprechung im Bereich des Familienrechts maßgeblich geändert hat. Denn leibliche Väter, die nicht rechtliche Väter sind, sie sollen in Patchwork-Familien mehr Rechte bekommen. Klaus Hempel.
Das Urteil stärkt die Rechte von Trennungsvätern, wenn die Mutter einen neuen Lebenspartner hat und dieser der rechtliche Vater des Kindes geworden ist. Mit der rechtlichen Vaterschaft sind wichtige Rechte mit Blick auf Kinder verbunden, so darf nur ein rechtlicher Vater das Sorgerecht für ein Kind ausüben. Nach dem Urteil muss der Gesetzgeber dafür sorgen, dass der leibliche Vater eines Kindes die rechtliche Vaterschaft eines anderen Mannes einfacher anfechten kann. Nach derzeitiger Rechtslage ist dies nicht möglich, wenn zwischen dem Kind und dem neuen Lebenspartner der Mutter eine sozial-familiäre, also enge Beziehung entstanden ist. Diese Regelung sei verfassungswidrig, weil sie gegen das Elterngrundrecht von leiblichen Vätern verstoße, so der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habart.
Das geltende Familienrecht trägt dem Elterngrundrecht leiblicher Väter nicht hinreichend Rechnung. Denn es schließt leibliche Väter sogar dann durchgängig von der rechtlichen Vaterschaft aus, wenn sie selbst eine sozialfamiliäre Beziehung zum Kind haben und sich beständig um die rechtliche Vaterschaft bemühen.
Geklagt hatte ein Trennungsvater aus Sachsen-Anhalt, der nach eigenen Angaben eine enge Beziehung zu seinem kleinen Sohn aufgebaut hatte. Kurz nach der Geburt hatte sich die Mutter von ihm getrennt. Sie hatte einen neuen Lebenspartner gefunden und der wurde dann der rechtliche Vater des Kindes. Der Trennungsvater wollte dies vor Gericht anfechten, hatte aber keinen Erfolg, weil nach Auffassung des zuständigen Familiengerichts zwischen dem neuen Lebenspartner der Mutter und dem Kind eine enge Bindung entstanden war. Dass nach geltendem Recht eine enge Bindung vom Kläger und seinem Kind keine Rolle gespielt habe, das sei verfassungswidrig, so das Bundesverfassungsgericht. Dies verstoße gegen das Elterngrundrecht des Klägers.
Eltern im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz müssen grundsätzlich die Möglichkeit haben, Elternverantwortung für ihre Kinder zu erhalten und auszuüben.
Auf dieses Grundrecht könne sich auch jeder leibliche Vater eines Kindes berufen, so das Verfassungsgericht. Nach dem Urteil hatte Gesetzgeber bis Mitte nächsten Jahres Zeit, eine neue gesetzliche Regelung zu verabschieden. Die Ampelregierung plant bereits seit längerem eine Reform des Kindschaftsrechts. Dabei soll es für leibliche Väter künftig einfacher werden, die Vaterschaft eines anderen Mannes anzufechten. Nach dem Urteil könnte der Gesetzgeber es sogar zulassen, dass sowohl der leibliche Vater als auch ein neuer Lebenspartner der Mutter die rechtliche Vaterschaft übernehmen. Damit ändert das Bundesverfassungsgericht seine bisherige Rechtsprechung, wonach es immer nur maximal zwei Elternteile geben darf.
Klaus Hempel berichtete aus Karlsruhe, und die Richterinnen und Richter dort, Sie haben es gehört, sie brachten auch die Möglichkeit von drei statt zwei rechtlichen Elternteilen ins Spiel. Daraufhin hat auch der Bundesjustizminister bereits reagiert, Marco Buschmann von der FDP.
Wir wollen eine ehrgeizige Reform des Abstammungsrechts durchführen, wir wollen aber keine Revolution machen. Insofern wollen wir bei dem Prinzip bleiben, das auch unser Eckpunktepapier zum Abstammungsrecht vorsieht, nämlich dass das Prinzip der Zweielternschaft weiter gilt. Darüber besteht in der Koalition auch Einvernehmen.
Sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Und wir kommen zum nächsten juristischen Schauplatz von heute, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, vor dem Aktivistinnen aus der Schweiz Recht bekommen haben. Durchaus grundsätzlich, wie Max Bauer berichtet.
Mit dem Urteil ist klar, Klimaschutz ist eine Menschenrechtsfrage und kann vor Gericht eingeklagt werden. Es sind drei Klagen, die heute in Straßburg entschieden wurden. Eine ist vom Verein der Schweizer Klimaseniorinnen. 2000 Schweizerinnen, die darauf hinweisen, dass der Klimawandel besonders ältere Frauen belaste. Daneben hatten Jugendliche und junge Erwachsene aus Portugal und ein Oberbürgermeister einer französischen Gemeinde am Atlantik geklagt. Sie alle argumentieren ähnlich. Ihre Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention werden verletzt, wenn die Staaten nicht mehr gegen den Klimawandel tun. Bei Waldbränden und Überschwemmungen seien allein in ihren Heimatländern schon viele hundert Menschen ums Leben gekommen. Das Spektakuläre an der Klage der Portugiesen: Sie hatten 32 Staaten in Europa verklagt, direkt in Straßburg, ohne vorher in ihrem eigenen Land den Rechtsweg zu beschreiten, wie das sonst üblich ist. Die Klage der Portugiesen hatte heute in Straßburg keinen Erfolg. Der Gerichtshof sagt, dass die Jugendlichen nicht beliebig viele Staaten verklagen können, die über ihr Leben in Portugal keine Herrschaftsgewalt hätten. Das wäre eine zu weitgehende Haftung von Staaten für die Folgen des Klimawandels in anderen Ländern. Und in Portugal selbst hätten die Jugendlichen sich erst an die Gerichte wenden müssen. Als großer Erfolg muss hingegen die Klage der Schweizer Klimaseniorinnen gegen die aus ihrer Sicht mangelhafte Schweizer Klimapolitik betrachtet werden.
Das ist der beste Tag. Das wird Geschichte schreiben.
Das sagte die Klimaseniorin Ruth Sachser. Und in der Tat hat Straßburg sehr weitgehend geurteilt. Es gibt, so das Gericht, ein Recht aus der Menschenrechtskonvention, dass Vereine im Namen von vom Klimawandel Betroffenen einen besseren Klimaschutz einklagen können. Ein Erfolg sei das, meint Juraprofessor Gerd Winter. Er hatte in dem Verfahren verschiedene Umweltverbände als Verfahrensbeteiligte vertreten.
Bisher konnten nur einzelne Personen klagen und das Gericht hat akzeptiert. Klimaschutz ist doch was anderes, Klimawandel betrifft sehr viele und da sollte man die Interessen bündeln können, aber nur in der Form von Verbänden.
Vereine, die im Namen des Klimaschutzes klagen, müssten aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, Juraprofessor Gerd Winter.
Das sind drei Voraussetzungen. Das erste ist, das Ziel des Verbandes muss der Umweltschutz oder Klimaschutz sein. Das zweite ist, der Verband muss schon seit einiger Zeit bestehen. Und das dritte ist, er muss so aufgebaut sein, dass er seine Mitglieder auch wirklich repräsentieren kann.
Der Straßburger Gerichtshof betont, Klimawandel ist eine gemeinsame Sorge der Menschheit. Dafür sei die Politik verantwortlich, aber komplementär auch Gerichte in den einzelnen Staaten und der Menschenrechtsgerichtshof. Die Staaten seien für die negativen Folgen des Klimawandels für Leben, Gesundheit und Lebensqualität verantwortlich und wegen der kausalen Beziehungen zwischen staatlichem Handeln oder Unterlassen und den Klimafolgen müssten Einzelne oder Vereine besseren Klimaschutz als ein Menschenrecht einklagen können.
Max Bauer berichtete vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und wir gehen noch eine Stufe weiter zum IGH, zum Internationalen Gerichtshof. Er ist das Hauptsprechungsorgan der Vereinten Nationen und hat seinen Sitz in den Niederlanden in Den Haag. Dort vor dem IGH hat nun Nicaragua Deutschland verklagt. Der Vorwurf, Deutschland leiste mit seinen Waffenlieferungen an Israel Beihilfe zum Völkermord. Über ein merkwürdiges Verfahren. Klaus Remme.
So wie gestern in Nicaragua hatte die Bundesregierung 2 Stunden Zeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Die Völkerrechtsbeauftragte im Auswärtigen Amt, Tanja von Uslar-Gleichen, warf den Vertretern Managuas denn auch vor, den Konflikt einseitig zu sehen. Deutschland weise die Vorwürfe vollständig zurück.
Nicaragua has taken a one-sided view of the conflict. Germany firmly rejects Nicaraguas accusations.
Sie erklärte daraufhin die Prinzipien der deutschen Nahostpolitik. Die Sonderrolle Israels, Stichwort Staatsräson einerseits, aber auch die langjährige Hilfe für die Palästinenser und die deutsche Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung andererseits. Vor allem nach dem 7. Oktober habe man schwierige Entscheidungen treffen müssen. Man sei stets um die richtige Balance bemüht. Nicaragua warf sie vor, sich nicht einmal um ein Gespräch im Vorfeld der Klage bemüht zu haben.
This rush to bring this case to the court on the basis of the flimsiest of evidence.
Der Fall wurde hastig vor Gericht gebracht auf sehr dünner Beweislage, so von Uslar-Gleichen. Anschließend erläuterten 4 Völkerrechtler die deutsche Position. Von einer Abkehr von den Palästinensern nach dem 7. Oktober könne keine Rede sein, so Christian Trams. Deutschland gehöre zu den größten Zahlern. Die vorübergehende Aussetzung der Gelder für das Palästinenserhilfswerk UNWA im Januar habe keine faktischen Auswirkungen gehabt.
Not a single euro of support has been halted.
Auch die Vorwürfe massiver und steigender Militärhilfe für Israel sei von Nicaragua bestenfalls fehlerhaft, schlimmstenfalls bewusst falsch dargestellt worden. Die Rüstungsexporte seien von Oktober 23 mit 203 Millionen Euro in den Folgemonaten stetig und drastisch auf unter 1 Million im Februar 24 gesunken. Bei einem Großteil habe es sich auch nicht um Kriegswaffen, sondern sonstige Rüstungsgüter gehandelt.
The picture presented by Nicaragua is at best inaccurate and at worst it is a deliberate misrepresentation of the actual situation.
Insgesamt urteilte Tams, sobald man genau hinsieht, fallen die Vorwürfe in sich zusammen.
The minute we look closely, Nicaragua's accusations fall apart.
Beihilfe zum Völkermord. Schlimmer kann der zentrale Vorwurf Nicaraguas eigentlich nicht sein. Israel war über die gesamten 2 Stunden eine Art unsichtbare dritte Konfliktpartei im Raum. Hier der Völkerrechtler Samuel Wordsworth, der für Deutschland sprach.
In order to determine that there has been such a breach, the court must first determine that Israel has committed genocide.
Bevor ein Verstoß Deutschlands festgestellt werden kann, muss erstmal klar sein, dass Israel gegen die Völkermordkonvention gehandelt hat. Ein entsprechendes Verfahren ist in Den Haag anhängig. Ob die Klage Nicaraguas gegen Deutschland zugelassen wird, entscheidet sich in einigen Wochen.
Klaus Remme berichtete. Ja, Deutschland vor Gericht, darüber kann ich nun sprechen mit dem Völkerrechtler Stefan Talmon. Er ist Professor für öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Universität Bonn. Er berät auch Staaten und Unternehmen in eben völkerrechtlichen Fragen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Talmon, leistet Deutschland mit seinen Waffenlieferungen Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen?
Nein, schon aus dem einfachen Grund, dass die Beihilfe zum Völkermord zunächst einmal die Haupttat Völkermord erfordert. Dafür sehe ich weder rechtlich noch tatsächlich Anhaltspunkte in diesem Fall.
Was bräuchte es denn, damit der Vorwurf des Völkermords zutrifft auf Israel?
Man bräuchte auf der Seite Israels klar eine Vernichtungsabsicht des palästinensischen Volkes im Gazastreifen oder eines Teils dieses Volkes. Jetzt gibt es im Gazastreifen sicher schreckliche Szenen, eine unhaltbare Lage der Zivilbevölkerung. Es mögen dort auch Kriegsverbrechen begangen werden von beiden Seiten. Aber der Vorwurf des Völkermordes und die damit verbundene Ausrottungs- und Vernichtungsabsicht, die ist meines Erachtens hier nicht gegeben.
Ist Israels Vorgehen denn generell juristisch angreifbar?
Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich denke, dass sowohl die totale Blockade des Gazastreifens, die wir seit dem 11. Oktober sehen, Stichwort keine Lebensmittel, kein Wasser, keine Elektrizität, sowohl gegen die Genfer Abkommen verstößt, die eine Kollektivbestrafung der Zivilbevölkerung verbietet, als auch gegen das Verbot des Aushungerns der Zivilbevölkerung verstößt.
Also muss Israel sich da auch durchaus von dieser juristischen Seite aus Gedanken machen. Aber verstehe ich Sie richtig, Deutschland eher nicht?
Deutschland eher nicht, aber auch Israel in dem Verfahren, das Südafrika gegen Israel angestrengt hat, ebenfalls nicht, denn die Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs im Verfahren Südafrika-Israel ist auf den Völkermordvorwurf beschränkt. Für eventuelle Kriegsverbrechen hat der Gerichtshof hier keine Zuständigkeit.
Dann schauen wir auf einzelne Punkte in diesem Verfahren, über das wir gerade berichtet haben. Da klang es auch an, Nicaragua hat gar nicht im Vorfeld mit Deutschland Kontakt aufgenommen, einfach direkt geklagt. Ist das üblich?
Nein, denn normalerweise ist es so, dass wenn Sie klagen, müssen Sie einen Streitfall nachweisen. Und der Streitfall wird dadurch nachgewiesen, dass die Parteien normalerweise miteinander sprechen, ihre gegensätzlichen Auffassungen zum Ausdruck bringen und dann keine Einigung erreichen, den Streit beizulegen. Dann kann man zum Gerichtshof gehen. Mhm. Was wir hier gesehen haben, ist, dass Nicaragua erstmal in der Presse angekündigt hat, dass es eine diplomatische Note an Deutschland gesendet hätte. Und wie wir heute im Verfahren erfahren haben, wurde diese diplomatische Note nicht an die deutsche Botschaft in Nicaragua zugestellt, sondern sie wurde an eine E-Mail-Adresse der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Mission in New York gesendet. Und dort scheint sie erst einmal sozusagen untergegangen zu sein. Deutschland hat sich dann in einer Pressekonferenz geäußert, gesagt, dass es diese Vorwürfe ablehne oder zurückweise, ohne die Vorwürfe im Detail eigentlich zu kennen. Und aus dieser Lage heraus konstruiert Nicaragua jetzt einen Streitfall. Die Anforderungen hier sind relativ gering, aber es könnte durchaus auch sein, dass man hier sagt, hier lag gar nie ein richtiger Streit vor.
Das ist ein Punkt und aus deutscher Sicht, aus der benannten Experten, da fallen die Vorwürfe ja auch in sich zusammen. Wir haben einzelne Punkte gehört, einzelne Behauptungen, unterlassene Hilfeleistung beispielsweise. Da war von fehlerhaft oder von bewusst instrumentalisiert die Rede. Zu welcher Interpretation neigen Sie?
Bewusst missinterpretiert, würde ich sagen. Denn man hätte viele der Fakten, die Deutschland heute unterbreitet hat, aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammentragen können. Ich glaube, das ist ein Kennzeichen der Klage Nicaraguas generell, dass sie insgesamt, würde ich sagen, handwerklich schlecht gemacht ist, sowohl was die Recherche der Fakten anbelangt, als auch was das Eingehen auf konkrete Rechtsprobleme angeht.
Wenn wir das alles jetzt zusammenziehen, also dieses keinen richtigen direkten Kontakt im Vorfeld, diese ja bewusste Instrumentalisierung, was ist das Ganze aus Ihrer Sicht? Was ist das für ein Verfahren, eine Anklage?
Das ist ein Weg, wie Nicaragua, genauso wie Südafrika, versucht, die Lage der Palästinenser auf die Tagesordnung der Weltöffentlichkeit zu bringen. Wenn Sie ein Verfahren in Den Haag anstrengen, dann erzeugt das Medieninteresse weltweit. Und damit bekommen Sie eine Bühne, Ihre Sicht der Dinge darzulegen. Und ich glaube, darum geht es in diesen Verfahren. An dem Ausgang des Verfahrens ist letztendlich keiner interessiert. Im besten Falle würde Südafrika oder auch Nicaragua in 3 bis 4 Jahren ein Urteil in dieser Sache erhalten. Zu diesem Zeitpunkt wird das nur noch von untergeordnetem Interesse sein, wie der Fall eigentlich ausgeht. Was wichtig ist, ist jetzt das Verfahren, die einstweiligen Maßnahmen, die gefordert werden, die Anschuldigungen, die man gegen Israel, gegen Deutschland in Den Haag vorbringen kann. Und diese werden weltweit berichtet. Und das erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck. Und ich glaube, das ist die Hauptmotivation.
Aber nimmt ein solches Gericht, auch eine solche Gerichtsbarkeit durchaus nicht Schaden, wenn es so politisch instrumentalisiert wird, wie Sie das gerade skizziert haben?
Ja, das denke ich. Das ist eine neue Entwicklung, die erst seit 2 Jahren eigentlich möglich ist. Vor 2 Jahren hat der Internationale Gerichtshof in einem Verfahren Gambia gegen Myanmar festgestellt, dass gewisse Verpflichtungen völkerrechtlicher Art alle Staaten der Welt angehen und deshalb alle Staaten der Welt eine Klagebefugnis haben. Jetzt ist es so, wenn Sie direkt von der Rechtsverletzung betroffen sind, dann ist Ihre Hauptmotivation, die Rechtsverletzung abzustellen und im Zweifel Wiedergutmachung zu erhalten. Je weiter Sie von der Rechtsverletzung weg sind, desto mehr andere Motive mögen eine Rolle spielen, warum Sie so eine Klage anstrengen. Und das sieht man ja jetzt auch hier im Verfahren Nicaragua. Nicaragua ist überhaupt nicht betroffen durch den Krieg im Gazastreifen. Deshalb muss man natürlich auch fragen, welche Motivation steht hier dahinter? Sicher, die Unterstützung der Palästinenser ist eine Erklärung, aber es mögen durchaus auch noch andere Erklärungen möglich sein.
Dann zusammenfassend, juristisch muss das ganze Deutschland nicht ernst nehmen, aber eben politisch?
Ja, also ich denke, juristisch sehe ich keine Erfolgsaussichten für die Klage. Ich gehe sogar davon aus, dass nicht einmal einstweilige Maßnahmen angeordnet werden. Es könnte sogar sein, dass der Gerichtshof die Klage rundum ablehnt. Politisch ist natürlich schon ein gewisser Schaden entstanden, weil natürlich man hat Nicaragua eine Bühne geboten, diese Anschuldigungen vorzubringen. Und diese Anschuldigungen wurden natürlich auch weltweit berichtet. Und wie man so schön sagt, etwas bleibt immer hängen, nicht? Und so wird es auch in diesem Verfahren sein.
Sagt der Völkerrechter Stefan Talmohn. Er ist Professor für öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Universität Bonn. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte sehr.
Und dieses Interview haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Unabhängig von der juristischen Bewertung geht der Konflikt im Gazastreifen natürlich weiter. Von einer Waffenpause war zuletzt die Rede. Wie ist der Stand der Verhandlungen? Clemens Fehrenkotte.
Der israelische Vorschlag, den sie von den ägyptischen und katarischen Vermittlern erhalten hätten, entspreche keiner der Forderungen der palästinensischen Fraktionen. So zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine Mitteilung der Hamas vom frühen Dienstagmorgen. Der Vorschlag werde als, Zitat, unnachgiebig bezeichnet. Dennoch werde er geprüft und das Ergebnis werde den Vermittlern zugeleitet. Bereits gestern hatte Reuters einen Vertreter der islamistischen Extremistengruppierung mit der Aussage zitiert, die Hamas habe den israelischen Vorschlag für einen Waffenstillstand bei den indirekt geführten Verhandlungen in Kairo abgelehnt. Premierminister Benjamin Netanyahu sagte gestern Abend, er sei von seiner Delegation über den Stand der Verhandlungen informiert worden. Dabei erklärte er, Israels Regierung arbeite ständig daran, ihre Ziele zu erreichen. Diese seien in erster Linie die Freilassung aller Geiseln und einen vollständigen Sieg über die Hamas. Dieser Sieg erfordere den Einmarsch in Rafah und, Zitat, die Eliminierung der dortigen Terroristenbataillone. Dies werde geschehen, es gebe ein Datum, sagte Netanyahu, ohne dieses zu benennen. Die US-Regierung drängt auf einen raschen Abschluss der Verhandlungen. Sie befürchtet unter anderem, dass der Iran im Falle eines erneuten Scheiterns seine Drohung ausführen könnte, militärisch auf den Raketenangriff auf sein Botschaftsgelände in Damaskus zu reagieren. Dabei waren hochrangige Mitglieder der iranischen Revolutionsgardisten getötet worden.
Clemens Fehrenkotte berichtete aus Israel und wir bleiben in der internationalen Politik, denn dort lassen sich, ja, mit Fragezeichen, ein näheres Zusammenrücken beobachten zwischen China und Russland. Der russische Außenminister Sergei Lavrov, er ist im Reich der Mitte. Christoph Kober aus Peking.
Russland und China wollen laut Sergei Lavrov das ausbauen, was sie Sicherheitskooperation in Asien und Europa nennen. Und sie wollen dafür weitere Partner suchen. Mehr als einmal haben Präsident Putin und der Vorsitzende Xi Jinping es gesagt. Russland und China sind entschlossen, alle Versuche zu bekämpfen, die die Bildung einer multipolaren Welt verlangsamen wollen. Also weg mit der globalen Führungsrolle der USA. Die, so der russische Außenminister zum Abschluss seiner Reise nach Peking, wollten Staaten in Asien und Europa ihren Willen aufzwingen. Thema während der Gespräche Lavrovs in der chinesischen Hauptstadt war auch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, den Moskau und Peking als die Ukraine-Krise titulieren. Chinas Außenminister Wang Yi hat gesagt, er hoffe, es gebe bald einen Waffenstillstand. China unterstützt eine internationale Konferenz zu einem gegebenen Zeitpunkt, die von der Ukraine und Russland anerkannt ist und wo alle Seiten gleichberechtigt Friedenslösungen diskutieren können. China hatte vergangenes Jahr einen eigenen 12-Punkte-Plan zur Lösung des Konflikts in der Ukraine vorgelegt. Der fordert unter anderem die, Zitat, legitimen Sicherheitsinteressen aller Staaten ernst zu nehmen. Damit bezieht sich die kommunistische Staats- und Parteiführung auf die Argumentation Russlands, sich gegen die USA und die NATO verteidigen zu müssen. Diesen Plan hatte Lavrov vor seiner Abreise noch einmal gelobt. Zuletzt hatte die Schweiz auf Bitten der Ukraine signalisiert, eine Friedenskonferenz ausrichten zu können. Ob Russland daran teilnehmen würde, ist nach den Worten seines Außenministers weiter unklar. Jedes Treffen ist sinnlos, dass Russlands Haltung nicht nur nicht anerkennt, sondern komplett ignoriert. So lehnt es Russland etwa ab, annektierte Gebiete in der Ukraine zurückzugeben. Anfang 2022 hatten China und Russland eine, Zitat, grenzenlose Partnerschaft proklamiert, nur Tage bevor Russlands Armee die gesamte Ukraine angegriffen hat. Während es bei demokratisch regierten Staaten weitgehend isoliert ist, kann sich Russland der Unterstützung Chinas weiter sicher sein, sagt die Außenpolitik-Expertin Jessica Berlin vom Center for European Policy Analysis.
China unterstützt Russland auch diplomatisch. Die chinesische Stimme und vor allem chinesisches Geld hat Macht. Und viele Länder auf UNO-Ebene und sonst diplomatisch und wirtschaftlich sind nicht bereit, laut zu sagen, dass sie sich gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine stellen, weil sie Angst vor Konsequenzen aus China haben.
Auch wenn US-Finanzministerin Janet Yellen zuletzt China vor signifikanten Konsequenzen gewarnt hatte, sollte die Volksrepublik Russland militärisch unterstützen. Die Worte von Chinas Außenminister klingen wenig nach Zurückhaltung. China und Russland würden noch stärker gemeinsame Interessen verfolgen, so Wang Yi, dabei die Stärken des anderen zur Geltung kommen lassen und eine Zusammenarbeit vorantreiben, von der beide Seiten profitieren. Dazu passt, der Kreml hat Berichte über einen geplanten Besuch von Machthaber Putin in Peking am Dienstag bestätigt.
Christoph Kober berichtete. Und damit kommen wir um 23 Uhr und gleich 40 Minuten zu unseren Kurzberichten des Tages, bei denen es zu Beginn vor allem um weltweit einige politische Personalien geht. In Irland ist Simon Harris neuer Premier. Christoph Prössl.
Simon Harris wurde mit 88 zu 69 Stimmen gewählt. Er wird nun mit 37 Jahren der jüngste Premierminister, den Irland je hatte. Offiziell muss Harris noch vom Präsidenten bestätigt werden. Der bisherige Regierungschef Leo Varadkar hatte Mitte März überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er hat auf persönliche wie politische Gründe verwiesen. In Irland regiert ein Dreierbündnis. Simon Harris ist Vorsitzender der liberal-konservativen Partei Fine Gael. Spätestens im Frühjahr 2025 finden Wahlen statt. In den Umfragen liegt die linksgerichtete Sinn Féin vorne. Für Simon Harris dürfte es schwer werden, dies zu ändern. In Irland gibt es eine Krise am Wohnungsmarkt. Mieten und Kaufpreise sind extrem hoch. Harris hat versprochen, bis 2030 250.000 Wohnungen zu bauen. In Irland leben 5,1 Millionen Menschen. Das Land verzeichnet Wirtschaftswachstum und einen Haushaltsüberschuss. In Irland haben zahlreiche Konzerne ihren Firmensitz. Der Steuersatz dort ist niedrig.
Bei den Kommunalwahlen in Polen ist die PiS stärkste Kraft geworden. Martin Adam.
Die nationalkonservative PiS-Partei ist als stärkste Kraft aus den polnischen Regionalwahlen hervorgegangen. Die Nationale Wahlkommission gab am Dienstag die amtlichen Endergebnisse bekannt. Demnach kommt die PiS bei den Wahlen für die Wojewodschafts-Sejmiki, also die 16 Landesparlamente, auf 34,3% der abgegebenen Stimmen. Die PiS konnte sich damit als stärkste politische Kraft in Polen behaupten, trotz ihres Machtverlustes bei den Parlamentswahlen im vergangenen Oktober und den darauf folgenden Reformen der neuen Regierung um Donald Tusk, bei dem die PiS unter anderem den Zugriff auf die staatlichen Medien verloren hatte. Experten hatten vor der Regionalwahl größere Verluste für die PiS prognostiziert. Tusks Bürgerkoalition kommt auf Wojewodschaftsebene nach Auszählung aller Stimmen auf 30,6%, seine Koalitionspartner, der Dritte Weg und die Neue Linke auf 14,25 bzw. 6,3%. Die rechtsextreme Konfederatia wird viertstärkste Kraft mit 7,2%.
In Südafrika darf der umstrittene Ex-Präsident Zuma bei der Wahl antreten. Stefan Überbach.
Für den umstrittenen Ex-Präsidenten ist das ein Sieg auf ganzer Linie und für den Afrikanischen Nationalkongress, den ANC, ein herber Rückschlag. Denn aktuelle Umfragen sagen der ehemaligen Freiheitsbewegung, die Südafrika seit dem Ende der Apartheid regiert, bei der anstehenden Wahl ohnehin eine Niederlage voraus. Dass Jacob Zuma nun doch für seine neu gegründete Partei MK ins Rennen gehen darf, könnte den ANC dabei die entscheidenden Stimmen kosten. Der 81-Jährige hat nämlich trotz zahlreicher Skandale noch immer viele Anhänger, vor allem in der Volksgruppe der Zulu. Er sei mit seiner Arbeit als Staatschef noch nicht fertig, hatte Zuma Anfang der Woche seinen Unterstützern zugerufen. Und wenn die Menschen ihn wieder als Präsidenten haben wollten, könne ihn niemand aufhalten. Die Wahlkommission des Landes hatte Zuma vor 2 Wochen von der Parlamentswahl ausgeschlossen. Wer zu einer Haftstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wurde, dürfe laut südafrikanischer Verfassung nicht kandidieren, hieß es zur Begründung. Die Richter in Johannesburg sehen das anders und haben diese Entscheidung aufgehoben.
Der britische Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist tot. Der 94-Jährige starb am Montag zu Hause, wie die schottische Universität Edinburgh mitteilte. Thomas Bertsch.
Die schottische Universität würdigte Higgs als großartigen Lehrer und Mentor. Er habe Generationen von jungen Wissenschaftlern inspiriert. Seine bereits in den 1960er Jahren entwickelte Theorie zur Masse von Elementarteilchen und vor allem die Entdeckung des später nach ihm benannten Higgs-Bosons machten ihn weltberühmt. Umgangssprachlich wird es auch als Gottesteilchen bezeichnet. Das Europäische Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz konnte 2012 Higgs-Thesen experimentell belegen. Ein Jahr später erhielt er zusammen mit dem Belgier François Englert den Physik-Nobelpreis.
In Italien sind bei einer Explosion eines Wasserkraftwerks in der Nähe von Bologna mehrere Menschen ums Leben gekommen. Jörg Seiselberg.
Das Unglück sei ausgelöst worden durch die Explosion einer der Turbinen des Wasserkraftwerks, sagt der zuständige Polizeipräfekt. An dem Kraftwerk am Suvianersee im Apennin zwischen Bologna und Florenz seien zur Unglückszeit Reparaturarbeiten durchgeführt worden. Durch die Explosion ist ein Feuer in der unterirdischen Anlage ausgebrochen. Am frühen Abend hieß es von den Behörden, 4 Menschen seien ums Leben gekommen und 5 Personen schwer verletzt worden. 3 Menschen würden noch vermisst. Italiens Ministerpräsidentin Meloni sprach in einer ersten Stellungnahme den Angehörigen der Toten und Verletzten ihre Anteilnahme aus. Von Seiten der Feuerwehr heißt es, die Rettungs- und Bergungsarbeiten in der unterirdischen Anlage seien schwierig. Das Unglück hat sich nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA im 9. Untergeschoss des Kraftwerks ereignet. Nicht beschädigt worden ist durch die Explosion der Turbine der benachbarte Staudamm. Das Wasserkraftwerk Suviana ist das größte der Region Emilia-Romagna.
Und noch der Blick in die USA, wo in Michigan die Eltern eines 15-jährigen Todesschützen ins Gefängnis müssen. Katrin Brandt.
Sie sind die ersten Eltern, die in den USA je verurteilt wurden, weil ihr Kind mehrere Menschen getötet hat. Eine Richterin in Michigan setzte am Dienstag das Strafmaß auf jeweils mindestens 10 Jahre Haft fest. Dem Ehepaar wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt, nachdem Ermittler bei ihnen zu Hause Hinweise auf eine nicht sicher gelagerte Waffe gefunden hatten. Außerdem hätten sie sich nicht um die psychischen Probleme ihres Kindes gekümmert. In diesen Urteilen gehe es nicht darum, ob sie schlechte Eltern seien, sagte die Richterin. Es gehe um das Ignorieren von Dingen, die einem vernünftigen Menschen die Nackenhaare zu Berge stehen lassen würden. Der Teenager hatte im Mathematikunterricht eine düstere Zeichnung mit bedrohlichen Kommentaren angefertigt. Zu sehen waren eine Waffe, eine Patrone und ein verwundeter Mann. Die Eltern nahmen das offenbar nicht so ernst und verzichteten darauf, den Jungen mit nach Hause zu nehmen. In einer Sprechstunde erwähnten sie auch nicht, dass sie zu Hause eine Waffe besaßen. Später am Tag zog der Junge genau diese Waffe aus seinem Rucksack und tötete 4 Schülerinnen und Schüler. 7 weitere Menschen wurden verletzt.
Katrin Brandt berichtete aus den USA und wir schauen noch auf die Aktienkurse des Tages. Stefan Wolf.
Die deutschen Exporteure tun sich weiter schwer. Daimler Truck berichtete heute von gesunkenen Verkaufszahlen im ersten Quartal. Besonders schleppend sei das Asiengeschäft gelaufen, hieß es bei dem Nutzfahrzeughersteller. Die Aktien verloren daraufhin 4%. Auch Papiere des Konkurrenten Traton gerieten darüber ins Abseits. Unter dem Konzerndach Traton hat Volkswagen seine Nutzfahrzeuge zusammengeführt und an die Börse gebracht. Generell standen die Zeichen auf Gewinnmitnahmen. Der deutsche Aktienindex verlor 1,3% oder 242 Punkte auf 18.077 Punkte und büßte damit mehr ein, als am Montag an Gewinnen verbucht wurde. Die Märkte stehen weiter im Zeichen von Zinsen und Preisen. Am Mittwoch kommen neue Inflationsdaten aus den USA. Die sollen Auskunft darüber geben, ob der Weg für sinkende Zinsen frei ist. Hier wird wohl die Europäische Zentralbank den Vorreiter geben, wenn auch nicht an diesem Donnerstag, sondern in der kommenden Sitzung. Die Frage ist dann eben nur, ob die US-Notenbank mitzieht oder mitziehen kann. Sollte der Kampf gegen die Inflation nicht die gewünschten Erfolge zeigen, wäre es mit einer Wende hin zu günstigeren Zinsen aus. Im Vorfeld dieser wichtigen Weichenstellungen bleibt es dabei, an den Finanzmärkten ist Zurückhaltung oberstes Gebot.
Stefan Wolf berichtete aus Frankfurt und wir bleiben bei der Wirtschaft, denn die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, die ja wieder einmal in die Insolvenz gegangen ist, steht vor der Zerschlagung, der Verkauf mal wieder vor dem Abschluss. Jörg Marksteiner.
Es wäre das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Schon einmal war US-Milliardär Richard Baker in Deutschland, um eine Kaufhauskette zu übernehmen.
I'm very happy to be here in the heart of Europe.
2015 war das, als seine Firma über 100 Kaufhof-Filialen von der Metro übernahm. Viele Häuser, um die es jetzt geht, dürfte er also ziemlich gut kennen. Überhaupt kennt er das Warenhausgeschäft, denn seiner kanadischen Firma HBC gehören einige hundert Warenhäuser in Nordamerika. Entsprechend enthusiastisch war er auch vor 9 Jahren bei seinem ersten Anlauf im deutschen Markt.
We have no plans to close any stores into the future.
Schließungspläne gäbe es nicht, er setze auf Wachstum, sagte er damals.
Going forward are based on volume.
Es kam anders. Der Kaufhof, wie Baker ihn meist nannte, rutschte in die roten Zahlen. Nach 3 Jahren verkaufte er die Kette dann weiter an René Benkos Karstadt-Gruppe. Der fusionierte die letzten beiden Warenhausketten. Was folgte, waren 3 Insolvenzen. Rund 80 Häuser wurden geschlossen. Heute sind noch 92 Galeria-Filialen übrig. Aber auch wenn sich jetzt ein neuer Investor findet, nicht automatisch sind alle Standorte sicher, fürchten Fachleute wie Handelswissenschaftler Professor Martin Fasnacht von der WHU Wirtschaftshochschule.
Ich gehe nicht davon aus, dass alle 92 Filialen weiter betrieben werden. Das heißt auch, die Beschäftigten müssen zum Teil um den Arbeitsplatz bangen und es wird Arbeitsplatzabbau geben.
An einer Filiale hängen im Schnitt rund 100 Arbeitsplätze. Als Ziel hatte der Insolvenzverwalter ausgegeben, dass ein neuer Eigentümer mindestens 60 der 92 Häuser übernehmen muss. Und das bedeutet, trotz des Verkaufs könnten viele der aktuell 12.800 Galeriebeschäftigten ihren Job verlieren. Für die Firmenzentrale in Essen ist das schon angekündigt. Doch es geht nicht nur ums Sparen und Sanieren. Ein neuer Besitzer müsse auch Geld in die Hand nehmen, investieren und modernisieren, fordern Betriebsrätinnen wie Andrea Griesei.
Für mich stellt sich die Frage, sind die Strukturen mit Bedienung und Beratung in seinem Fokus? Will er Fachpersonal auf der Fläche haben? Muss er es entsprechend dann auch motivieren und wertschätzen?
Noch ist nichts offiziell. Die Kaufverträge müssen noch unterschrieben werden, heißt es aus Verhandlungskreisen. Am Mittwoch aber könnte dann der neue Eigentümer vorgestellt werden und sagen, was genau er vorhat mit Deutschlands letzter Kaufhauskette.
Jörg Marksteiner berichtete aus Essen und wir schauen noch auf ein Thema, ein politisch-gesellschaftliches Thema, das sich wohl immer mehr aufbaut. Die Rede ist vom sogenannten Paragraph 218. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche. In der kommenden Woche werden dazu Vorschläge einer Regierungskommission vorgestellt und laut einem Spiegelbericht wollen die Expertinnen und Experten eine generelle Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen innerhalb der ersten 12 Wochen empfehlen. CDU-Chef Friedrich Merz, der warnt bereits vor einem gesellschaftlichen Großkonflikt. Gute Lackhäute.
Noch sind die Empfehlungen der Expertenkommission nicht offiziell bestätigt. Da kommen aus der Union bereits Warnungen an die Ampelkoalition, sie umzusetzen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frey, droht mit dem Gang nach Karlsruhe. Tatsächlich beruht der heutige Paragraph 218 Strafgesetzbuch auf Vorgaben aus Karlsruhe, auch wenn niemand weiß, wie die Richter heute reagieren würden. Der Schwangerschaftsabbruch ist rechtswidrig, allerdings unter bestimmten Umständen straffrei. Die Ampel hatte eine Expertenkommission zur Reproduktion eingesetzt. Einer ihrer Aufträge, die Möglichkeiten der Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches zu prüfen. Am Montag sollen die Ergebnisse im Beisein von 3 Ministern vorgestellt werden. Bekannt ist aber inzwischen, die 9 Expertinnen plädieren dafür, die Abtreibung in den ersten 12 Wochen grundsätzlich nicht unter Strafe zu stellen. Schon aber, wenn der Fötus eigenständig lebensfähig ist, nach der Expertenmeinung ab der 22. Woche nach Beginn der letzten Menstruation. Wie er die Zwischenphase regle, bleibe dem Gesetzgeber überlassen. Bei der Pflicht zur Beratung könne es bleiben, müsse es aber nicht. Für ein Recht auf Beratung plädiert die Empfehlung. Über sie hatte zuerst der Spiegel berichtet. Die Federführung für das Thema hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD. Mit zuständig sind der liberale Justizminister Marco Buschmann und Lisa Paus von den Grünen, Familien- und Frauenministerin. Sie äußert sich nicht zu dem Bericht, hat sich aber zum Thema immer wieder positioniert, so etwa vor einem Jahr im Bundestag.
Der Schwangerschaftsabbruch gehört einfach nicht ins Strafrecht, meine Damen und Herren.
Marco Buschmann dagegen hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er der Kommission nicht vorgreifen wolle. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält sich heute zum Bericht zurück, betont aber ganz anders als Paus.
Dass wir ja in Bezug auf Schwanger- und Konfliktberatung beispielsweise eine sehr befriedigte Situation in Deutschland haben. Und ich glaube, das muss man eindeutig im Hinterkopf haben.
Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verweist auf den schwer errungenen Kompromiss zum Abtreibungsrecht, der, so sagt er, jahrzehntelang getragen und die Gesellschaft zusammengehalten habe.
Das kann nur zu einer weiteren Polarisierung führen. Wir brauchen aber keine weiteren Spaltpilze in unserer Gesellschaft. Wir brauchen Verbindendes.
Erfreut über die Empfehlungen zeigte sich die Linkspartei. Die Vorsitzende der Gruppe im Bundestag, Heidi Reichenick, sagte:
Wenn wir endlich eine Legalisierung haben, dann ist es auch möglich, das Thema Schwangerschaftsabbrüche zu enttabuisieren und vor allen Dingen auch die Finanzierung über die Krankenkassen zu ermöglichen.
Wie immer eine mögliche Umsetzung aussehen könnte, allzu viel Zeit bleibt der Koalition dafür nicht. Zumal mit Eizellspende und Leihmutterschaft auch die Themen der zweiten Arbeitsgruppe anspruchsvoll sind.
Gudula Geuter berichtete und zu diesem Thema hören Sie morgen früh in den Informationen am Morgen auch ein Interview mit der zuständigen Unionspolitikerin, mit der CSU-Abgeordneten Dorothee Beer. Und nun schauen wir, wie angekündigt, schon einmal auf den morgigen Tag, genauer gesagt in die Zeitungen von morgen. Florian Barz hat die Presseschau zusammengestellt. Anja Gavlik.
Viele Zeitungen kommentieren die heute vorgestellte Kriminalstatistik, wonach es 2023 mehr Gewalttaten gab und mehr tatverdächtige Ausländer. Der Münchner Merkur bemerkt: Die Kriminalstatistik untermauert in Zahlen das Störgefühl, das sich in den letzten Jahren bei vielen Bürgern eingestellt hat. Der bei der Integration der vielen jungen Männer überforderte Staat muss Migration stärker begrenzen, wenn er verhindern will, dass Zuwanderer ihre Verhaltensmuster aus Macho-Kulturen, vor denen sie ja eigentlich fliehen, bei uns ausleben. Nicht der Pass macht kriminell, sondern die Lebensbedingungen, meint Zeit Online. Was gegen Kriminalität wirkt, ist längst bekannt, aber mühselig. Bessere Betreuung, Kenntnis der deutschen Sprache, Arbeit. Das alles gilt auch für deutsche Staatsbürger. Ähnlich argumentiert die Glocke aus Oelde. Vielen Migranten fehlt die Perspektive, wenn noch nicht über ihren Asylantrag entschieden wurde oder wenn sie bereits abgelehnt wurden, aber weiter im Land bleiben. Hinzu kommen Traumata durch Fluchterfahrungen sowie fehlende Beschäftigung, wenn Geflüchtete in Massenunterkünften untergebracht sind und keiner Arbeit nachgehen können. Die Freie Presse aus Chemnitz geht auf den Anstieg der Jugendkriminalität ein und analysiert: Die neuen Zahlen zeigen, wie massiv sich die Corona-Pandemie bis heute auswirkt. Schulen blieben über Wochen geschlossen. Kinder konnten keine Gleichaltrigen sehen. Ganz gleich, zu welchem Zeitpunkt und wie lange dies zu rechtfertigen gewesen sein mag oder auch nicht, dass das Konsequenzen hat, ahnten damals schon viele. Die Neue Osnabrücker Zeitung bilanziert: Allem Alarmismus zum Trotz ist festzuhalten, Deutschland ist kein unsicheres Land, vor allem nicht im internationalen Vergleich. Wer etwas anderes behauptet, macht politisch Stimmung. Themenwechsel. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat mit der Schweiz erstmals ein Land wegen eines unzureichenden Klimaschutzes verurteilt. Wichtig an dem Urteil ist seine Breitenwirkung, meint die Süddeutsche Zeitung. Der Straßburger Gerichtshof liefert Klimaklägern neue Klageoptionen und frische Argumente und der jeweiligen nationalen Justiz innovative rechtliche Instrumente, um Klimaklagen positiv zu bescheiden. Klimaschutz ist Menschenrecht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wendet ein: Was die Zukunft genau bringt, an Gefahren wie an Entdeckungen, wissen wir nicht. Gerichte sind nicht Herren der Gezeiten. Ferne Betroffene des Klimawandels müssen politisch ernst genommen werden, aber nicht als Sammelkläger vor Weltgerichten, die es nicht gibt. Die Angst vor dem jüngsten Gericht ist nicht justiziabel.
Anja Gavlik, vielen Dank für den Blick in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau von Florian Barz zum Abschluss dieser Sendung hier im Deutschlandfunk. Nach den Hymnen und den Nachrichten geht es hier weiter mit der Radionacht und unserem Kulturmagazin Fazit. Morgen früh dann, ab 5.05 Uhr, meldet sich mein Kollege Philipp May mit den Informationen am Morgen. Darin unter anderem ein Interview zum Paragraph 218, aber auch zum europäischen Asylsystem. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und noch eine gute Nacht.